Herzlich willkommen zu unserem Podcast, in dem es um das Leben, die Familie und die Herausforderungen geht, die manchmal so schwer erscheinen, uns aber wachsen lassen. Unsere heutige Gästin sagt, es gibt immer einen guten Grund. Und das ist nicht nur mehrdeutig zu interpretieren, sondern wollen wir heute auch mal so richtig auseinanderdröseln. Ich freue mich also heute, Carina Thiemann begrüßen zu dürfen. Carina ist Gründerin von Welt von Unten, systemische Familientherapeutin, Pädagogin, Autorin und Expertin für die Begleitung von Kindern, echten wie inneren. Ihre Reise begann als Erzieherin und Sozialpädagogin. Und heute unterstützt sie Menschen mit einem einzigartigen Ansatz, der systemische Therapie, bedürfnisorientierte Pädagogik und innovative Methoden wie Klopftechniken miteinander verbindet. Aus eigener Erfahrung weiß Carina, wie schwierig es sein kann, mit den großen Emotionen des Lebens umzugehen, sei es im Familienalltag, bei Konflikten oder durch persönliche Schicksalsschläge. Mit Projekten wie Rise and Race oder Mildes Herz, Wildes Herz oder auch einer Ausbildung bei ihr und ihrer Arbeit zur inneren Kindarbeit hilft sie Menschen dabei, neue Perspektiven zu gewinnen und nachhaltige Veränderungen zu schaffen. Heute tauchen wir ein in ihre eigene Lebensgeschichte, in ihre Mission, mehr Leichtigkeit und Souveränität ins Leben zu bringen. Der Perspektivwechsel ist ihr dabei besonders wichtig, den sie uns auf ihrem Instagram-Account Welt von Unten tagtäglich näher bringt und zum Nachdenken und Hinterfragen anregt. Wir werden heute ein paar Worte benutzen, die vielleicht nicht jedem sofort bekannt sind. Klopftechnik, Cycle Breaking, emotionales Essen, Sternkind, Bonusmama, Adultismus, transgenerationale Muster. Aber ich bin sicher, Carina führt uns da gut durch. Da Carina nicht nur aus reiner Theorie spricht, sondern auch viele eigene Erfahrungen aus dem eigenen Leben mitbringt, könnten wir hier sicherlich sehr viel über persönliche Themen sprechen und ein abendfüllendes Programm bedienen, aber wir wollen heute vor allem den Schwerpunkt auf das Thema Cycle Breaking legen. Da das gerade das wichtigste und dringendste Thema ist, das Carina in Familien so erlebt. Aber wir wollen nicht nur von Carinas Fachwissen profitieren, sondern natürlich auch ganz viel von Carinas persönlicher Geschichte erfahren. Herzlich willkommen bei Ehrlich gesagt, Carina Thiemann.
Wow.
So, das war schon eine ganze Menge Informationen. Ich möchte dich als allererstes fragen, Carina, jetzt mal ehrlich gesagt, welche eigene Erfahrung war in deiner Kindheit so nachhaltig, schmerzhaft, prägend, dass es dich zu dem geführt hat, was du heute machst?
Ach ja, die eine auszumachen ist schwierig, weil es wirklich eine Serie gibt von ganz, ganz vielen krassen Erfahrungen. Ich habe die Tage echt so darüber nachgedacht nochmal. Ich nutze gern die Zwiebelmetapher.
Ja, ich weiß.
Um so dieses, ne, wir kommen als wunderbares, perfektes Wesen auf die Welt und dann passieren schlimme Dinge und wir bauen so Schale für Schale um unser Herz herum. Und eine Erfahrung, die ich zum Beispiel gemacht habe, so eine weirde Story, die sich aber wirklich ganz harmonisch in mein Familienleben einfügt, ist, dass ich mit ungefähr 10, 11, 12 Jahren mal für eine Weile im Kinderheim gelebt habe, was schräg war, weil eigentlich war ich bei meiner Mutter und es gab jetzt auch nicht so eine Herausnahme vom Jugendamt oder so, sondern irgendwie war ich da nach den Sommerferien und sollte eine Zwiebel schälen. In diesem Gemeinschaftskontext da. Und ich hatte noch nie eine Zwiebel geschält und war total lost und überfordert. So, man muss sich das vorstellen, wie als würde man eine exotische Frucht vor sich haben, die man noch nie gesehen hat, wo man nicht weiß, mit Schale, ohne Schale, keine Ahnung. Ja. So ging es mir mit der Zwiebel. Und irgendwas habe ich mit dieser Zwiebel gemacht und diese Leute, die Betreuer, die da für mich da waren, die haben mich halt total ausgelacht dafür und richtig beschämt vor den anderen Kindern. Und das war eine schreckliche Situation in sich und noch dazu in diesem Kontext, dass ich irgendwie gar nicht so richtig wusste, warum bin ich da, was ist hier los, wo ist die Mama?
So ungeschützt auch, ne?
Ja, total, genau. Also Schutzlosigkeit ist wirklich ein ganz, ganz krasses Muster, was sich durch meine Kindheit hindurchzieht und eben auch die krasse Verantwortung, die ich schon früh übernehmen musste für mich, für mein Überleben, sage ich jetzt auch mal so, meine, überhaupt auch die Existenz, also auch die harte Existenz. Ja, das sind Dinge, wo ich irgendwann realisiert habe, das ist nicht normal.
Stimmt, das muss man ja auch erstmal lernen als Kind.
Absolut.
Man nimmt ja das, was man als Kind mitbekommt, erstmal als gegeben und fängt ja später erst an zu realisieren und das auch zu hinterfragen wahrscheinlich. Ne?
Ja, gut, ich habe dann schon in der weiterführenden Schule irgendwann so gemerkt, ach so, bei den anderen Kindern gibt es Regelmäßigkeiten, Routinen, normale Urlaube, was die so berichten. Ne? Aber man kommt halt schon in so einen interessanten Modus, wenn man, sag ich jetzt mal, einfach in sehr belastenden Umständen aufwächst von beschämter Isolation. Man versucht einfach viel zu kaschieren, viel so mitzuhalten. Haha, ja, wir waren auch im Urlaub. Lügt.
Oh, ja.
Erzählt irgendwas, um nicht ausgeschlossen zu werden. Und erschafft sich damit echt ein super wackeliges Fundament das jederzeit eigentlich einbrechen kann. Und diese Haltlosigkeit, die ist mir halt im jungen Erwachsenenalter total auf die Füße gefallen. Und ich habe erstmal für mich selber überhaupt gucken müssen, wie stelle ich mich auf? Wie meister ich das jetzt? Ne? Man ist ja dann, ich bin mit 17 schon ausgezogen und dann ist es halt ernst. Es geht halt los. Ja. So, da ist kein Puffer mehr gewesen. Und dann habe ich langsam, ja, mich nachbeältert, unterm Strich dafür gesorgt, nachreifen zu können, erwachsen werden zu können. Ja, und habe jetzt natürlich ja diese starke Spur und Erinnerung, was es eben bedeutet, ja, so aufzuwachsen. Plus, du hast die guten Gründe erwähnt, das ist was, so eine Perspektive, die mit der Zeit dazugekommen ist, dass es gab eine Zeit, da habe ich echt große Wut auf meine Eltern gehabt.
Ja.
Und das denen einfach krass vorgeworfen und sehr, sehr übel genommen. Und irgendwann mit der fortschreitenden Heilung einfach meiner selbst, habe ich verstanden, okay, krass, die waren einfach auch richtig dolle in Not. Mhm. Die haben das nicht gemacht, um mich zu verwunden, sondern weil sie sich wirklich nicht besser zu helfen wussten. Und das war, glaube ich, so ein Moment, wo ich dachte, okay, das geht anders, ja. Das geht besser. Da können wir rein, das können wir jetzt einer Elterngeneration an die Hand geben und denen helfen.
Kannst du mit deinen Eltern da heutzutage drüber sprechen?
Nein, ich habe keinen Kontakt zu meinen Eltern, schon ganz, ganz lange. So, ich bin weitestgehend ohne Vater aufgewachsen und meine Mutter hat sich dann, als ich ausgezogen bin, für einen sehr eigenen Weg entschieden. Ich will so ihre Privatsphäre achten. Und das hat uns ja wirklich einfach auseinandergebracht, was lange traurig für mich war. Ich habe sehr, sehr lange in so einer, ach ja, vergeblichen Hoffnung gelebt, dass wir irgendwann uns am Sonntag zum Brunch treffen. Ja. Das war echt so ein Traum von mir. Und ich hab lange mit der Überzeugung gelebt, wenn ich mich nur genug anstrenge, wenn ich nur noch ein bisschen erfolgreicher, noch ein bisschen schlanker, noch ein bisschen beliebter werde, dann kommt sie irgendwann zurück. Was ich jetzt aus fachlicher Sicht untermauern kann, ein Introjekt war. Also so eine Vorstellung von ihr, die nichts mit der Realität zu tun hatte. Und was für mich eine schöne Erfahrung war, eben durch die Systemik, die Methode, mit der ich ja heute auch arbeite, dass ich sie aber gar nicht gebraucht habe, sie als reale Person, um Dinge aufzuarbeiten, um Dinge aufzulösen, um in Frieden zu kommen. Man muss nicht mal alles vergeben.
Ja.
Eine vergebende Energie ist manchmal eine erleichternde Energie, aber manchmal auch eine disvalidierende, also eine, die einem etwas so ein bisschen abspricht, weil da sind schlimme Sachen passiert. Ja. Und das zu vergeben ist an manchen Stellen einfach auch zu viel verlangt.
Ist Verstehen noch wichtiger als Vergeben? Also wenn du jetzt im Rückblick sagst, sie haben das nicht gemacht, um dir Wunden zuzufügen, sondern sie waren selber in der Not, dann ist das ja mehr eine Art Verstehen oder Verständnis dafür.
Ja,
aufbringen.
Stimmt. Ja, schön, schöner Satz. Den habe ich so noch nicht gedacht und gehört. Aber vielleicht ist Verstehen wirklich sehr hilfreicher als immer dieses Vergeben forcieren. Das ist ja so, manchmal denkt man dann so, ach, ich muss jetzt vergeben. Und für einen Frieden, einfach so einen inneren Frieden im Alltag, reicht es für mich zu sagen, okay, es ging nicht anders und trotzdem war es einfach richtig madig.
Also ich finde immer wieder überraschend, wenn man mit Menschen spricht, die prägende oder, schlimm, es ist ja schon sehr wertend, aber solche besonderen Sachen erlebt haben und so anders aufgewachsen sind als in einem warmen Nest, sag ich mal, dass trotzdem ganz lange dieser Wunsch bestehen bleibt, dass man geliebt werden will. Mhm. Ne? Also dass man
voll.
Das finde ich immer, wenn man selber Kinder hat, dann hat man das nochmal so ganz anders vor Augen. Ich habe mich, muss ich ganz ehrlich sagen, vor 5, 6 Jahren damit gar nicht befasst. Mhm. Also das war mir gar nicht bewusst.
Ja.
Und jetzt weiß ich erst zu schätzen, wie mein eigenes Elternhaus war oder auch der Blick auf andere fällt irgendwie anders und man sortiert andere Dinge ein.
Ja.
Du hast dich sehr früh entschieden, in die ich sage jetzt mal, in die Arbeit mit anderen Kindern, mit kleinen Kindern zu gehen, also Erzieherinnen, Pädagogen und so weiter. War das dann auch sozusagen grundlegender Baustein deiner eigenen Erfahrung, zu sagen, ich möchte das bei anderen Kindern anders machen? Oder was war da so der Impuls?
Also ich kann schon so selbstkritisch heute sagen, dass ich versucht habe, irgendwie mich selber zu versorgen. Das war mir 0,0 bewusst, also gar nicht. Das war eine absolut unbewusste Dynamik. Ich wollte eigentlich auch gar nicht in den pädagogischen Bereich. Ich wollte eigentlich Filmwissenschaften studieren.
Ja,
das wissen
spannend.
Gar nicht so viele, ja. Und ich war auch schon in der Stadt, wo ich das Studium hätte beginnen sollen. Ich bin einfach dahin gezogen und dann habe ich eine Absage bekommen. Das war richtig krass.
Ja.
Und dann musste ich mich schnell berappeln und neu sortieren. Und dann hat sich eben als nächstes die Ausbildung zur Erzieherin ergeben. Und ich, also ja, ich weiß, ehrlich gesagt, weiß ich nicht mehr so richtig, wie ich da drauf gekommen bin. Ich hatte ein Berufspraktikum oder Schülerpraktikum in der 10. Klasse gemacht im Kindergarten.
Ja.
Vielleicht war das einfach so das Naheliegendste, was ich mir überhaupt vorstellen konnte. Man muss sich vorstellen, als ich mit 17 ausgezogen bin, da war ich im absoluten Überlebensmodus.
Ja.
Ich war wirklich gar nicht bei mir. Ich hatte kein Fundament, ich hatte keine wirkliche Perspektive, ich hatte keine Ressourcen, kein Sicherheitsnetz, gar nichts. Also die Grundlage, auf der ich diese Entscheidung getroffen habe, war sicherlich ein bisschen fragwürdig. Aber es war das Beste, was mir in dem Moment zur Verfügung stand. Ich blickte auch mit Milde auf mich. Und gleichzeitig sehe ich heute, dass ich einfach auch so, vor allem als junge Erzieherin, viele Sachen gemacht habe, die ich heute so nicht nochmal machen würde.
Weil du jetzt mehr weißt?
Ja, weil ich mehr weiß, weil ich Verantwortung für mich ein bisschen anders sortiert habe, weil ich Dinge ja nicht mehr tun muss, um zu. Ja, also eben gerade dieses Erleben im Krippenbereich war für mich ganz arg intensiv. Personalmangel ist ja in Kitas an der Tagesordnung. Und mir hat es aber ganz viel gegeben, dass ich es immer alleine geschafft habe. Das war die totale Reinszenierung meiner Kindheit.
Ja.
Weil da musste ich es ja auch immer alleine schaffen. Und dann habe ich mich, ja, unbewusst, wie das halt so passiert, ne, in ein Setting begeben, in dem das gewünscht und willkommen war, dass ich alles alleine wuppe. Mhm. Was das für die Kinder bedeutet hat, kann ich nur ganz, ganz viel Wärme zu denen schicken und hoffen, dass sie es einfach, ja, dass sie eine Resilienz hatten und da gut durchgegangen sind, weil ich wirklich teilweise mit vielen kleinen Kindern alleine war und das aber mich total bestätigt hat. Das hat mir was gegeben. Da hat einfach noch so eine unbewusste Kraft gewirkt, die dieses Verhaltensmuster aufrechterhalten wollte. Da ging es nicht darum, die Kinder gut zu betreuen. Das war nicht mein Primäres. Das habe ich mir selber erzählt, das habe ich so vorgegeben. Aber darunter war einfach eine Ebene von Glaubenssatz leben, Glaubenssatz sich nochmal beweisen, ich kann es alleine schaffen.
Ja.
Ja, und das bedauere ich heute und kann es nicht mehr ändern.
Ja. Wenn du sagst, dass du mit 17 ausgezogen bist und dann diesen, also man ist ja auch mit 18 und 19 und 20, man ist ja noch gar nicht erwachsen, man ist noch gar nicht da, wo man glaubt zu sein. Hattest du denn in der Zeit irgendeine andere Kraft, eine andere Person an deiner Seite, die dich gestützt hat?
Eine Vertrauensperson? Nee, nicht wirklich. Das ist ja eine ganz, ganz häufig gestellte Frage, auch von vielen Therapeuten, bei denen ich immer im Laufe meines Lebens war, auch schon in der Kindheit. Wer war so eine andere Bezugsperson? Ich hatte keine Bezugsperson, aber ich hatte eine ganz wichtige Ressource und das war auf eine Art das Spielen. Ich habe als Kind sehr, sehr viel gespielt, also so klassische Rollenspiele mit Puppen, mit Barbies, mit allem. Ich habe einfach die ganze Zeit gespielt und so, glaube ich, sehr, sehr viel schon live quasi im Live-Ticker verarbeitet von dem, was mir passiert ist, von dem, was eigentlich überfordernd für mich war, wo ich eben parentifiziert wurde. Ich habe viel mich auch in diese Welt zurückgezogen und ich glaube, so konnte ich ein Stück weit etwas Heiles in mir bewahren. Und das Spielen, in welcher Form das dann später auch immer war, irgendwann war es dann eher musizieren, Klavier spielen oder dann eben in dieser Zeit, in der ich alleine war, habe ich das dann auf andere Themen gelenkt. Habe dann angefangen, eben zum Beispiel meine digitalen Umgebungen zu bauen, so die ersten Vorläufer von Welt von unten, sage ich jetzt mal, Grafiken, aber eben so dieses kreativ-spielerische und da so eine Schutzwelt zu haben, in die ich gehen kann, wenn das Ganze außen einfach too much ist. Das war eine sehr, sehr hilfreiche Bewältigungsstrategie, die natürlich endlich war, weil man kann sich nicht immer aus der Realität stehlen. Irgendwann ist man konfrontiert und muss wieder im Hier und Jetzt präsent ankommen und sein.
Aber es hat ein bisschen was von so einem Vision Board vielleicht. Ich weiß jetzt nicht genau, wie dein Spiel aussah, aber manchmal, so wenn ich an mein Spiel früher zurückdenke, habe ich mir oft auch Sachen vorgestellt, wie die später mal sind
total.
Oder so. Ne?
Absolut, genau. So dieses Träumen, Visionieren, absolut.
Und wie ging es weiter? Hast du das, wie lange warst du im Kindergarten oder wann kam so der Punkt zu sagen?
Genau, ein anderer Resilienzfaktor von mir ist Antrieb. Und das ist zum Beispiel auch was eher aus einer Wunde entstanden ist, würde ich sagen. Ich hatte nie das Gefühl, genug zu sein, zu reichen. Und deswegen war da einfach so ein starker Motor, immer weiterzumachen und noch zu lernen und sich zu entwickeln. Und es ist aber zum Beispiel auch total hilfreich gewesen. Also genau, gut, schlecht, wer weiß das schon. Manchmal denken wir so, ach, so eine blöde Erfahrung, aber alles bringt Herausforderungen und Geschenke mit sich. Ja, wie ging es weiter? Ich habe dann ein Studium noch nachgeholt. Ich habe berufsbegleitend studiert. Und das ist auch was, wo ich heute sagen muss, jetzt im Jahr 12 Jahre ungefähr her, wow, ich habe das schon wirklich, also sehr, sehr vieles alleine aufgebaut.
Ich finde, darauf kann man sehr, sehr, sehr stolz sein.
Es ist auch schade.
Es ist natürlich schade und man hätte dir natürlich was anderes gegönnt und gewünscht. Genau. Aber
es ist auch ein bisschen krass, ehrlich gesagt.
Ja, ich finde das auch krass. Also ich finde nicht, dass es, dass die Leistung von jemandem, der aus einem so guten, behüteten Elternhaus kommt, irgendwie schmälert. Aber wenn die Grundvoraussetzungen eher angestrengter sind, dann finde ich es umso beeindruckender, wenn mir jemand erzählt, was er da, was für eine Kraft sich daraus entwickelt hat und dass es ihn nicht runtergezogen hat.
Ja, genau. Wege statt Ausreden ist, was ich immer wieder sage. Und viele hassen mich dafür oder viele überfordert es auch. Und ich kenne Überforderungsgefühle sehr gut. Ich habe früh schon Dinge zu Ende gedacht. Und mir war früh klar, okay, klar, ich kann jetzt hier sitzen und heulen und mich bemitleiden, wie schrecklich alles ist und meine Eltern vermissen und irgendwie, da drin stecken bleiben, wie schrecklich alles ist. Oder ich erfülle die Bedingungen, die nötig sind, um meine Ziele zu erreichen. Und das eine war eben zum Beispiel das Studium zu machen. Das war dann nur möglich, indem ich auch gearbeitet habe und berufsbegleitend das gemacht habe. Ja gut, dann hatte ich halt weniger Freizeit. Also irgendeinen Preis zahlt man immer. Man hat immer eine Wahl. Die Frage ist, zu welchem Preis? Und ich habe auch viele Preise gezahlt. Ich habe dann eben das Studium gemacht. Dann wollte ich gerne als Sozialpädagogin arbeiten, bin ins Jugendamt gegangen. Das war auch eine sehr, sehr krasse Erfahrung, die mich aber, glaube ich, auch zurück ins Hier und Jetzt geholt hat, weil ich mit krassem Leid konfrontiert war. Und es war jetzt, ich hatte keine so wie Vorbehalte, weil ich kannte Leid. Also ich kannte Elend, ich kannte Schmerz. Deswegen war das vertraut für mich. Und ich sage jetzt mal eben Menschen, die aus einem sehr behüteten Elternhaus kommen und dann solche Fälle begleiten, für die ist das ja nochmal anders erschütternd, weil das auch neu ist, fremd ist. Für mich war das so, okay, gut, was machen wir jetzt hier? Wie können wir das hier ein bisschen wieder auf Vordermann bringen? Pragmatisch.
Was glaubst du, woran das liegt, dass manche Menschen da eben diesen Leitsatz Auswege statt Ausreden
Wege statt Ausreden, genau.
folgen und das andere da vielleicht, ich sag mal, falsch abbiegen und irgendwo landen, wo sie noch viel weniger hin möchten?
Vielleicht ist es ein bisschen eine Frage von Zeitpunkt.
Ja.
Also ohne zu sagen wollen, so warte auf den richtigen Zeitpunkt. Aber es muss schon ein bisschen was stimmen. Man muss eine sehr klare Vision haben. Man muss dieses Feuer in sich haben und wissen, wofür man losgehen will. Und man muss sich in dem Moment dann damit verbinden können. Mhm. Und man muss auch das Gefühl haben, dass das machbar ist. Und es ist, glaube ich, sowas, ne? Eben zum Beispiel während der Ausbildung war es eben finanziell noch gar nicht vorstellbar, dass ich berufsbegleitend an einer privaten Uni studiere. Oder als ich dann im Jugendamt gearbeitet habe, war es lange nicht vorstellbar, die Ausbildung zur systemischen Familientherapeutin zu machen. Ich erinnere mich daran, ich hatte diese ganzen Broschüren zu Hause und da standen diese Beträge, 10.000 Euro, 12.000 Euro. Und ich dachte, was sind das für Beträge? Welcher Mensch hat solche Beträge zur Verfügung? Also es war wirklich komplett außerhalb meines Vorstellungsvermögens. Und es war aber irgendwie da wie so ein Anker. Und Stück für Stück habe ich mich dem genähert und irgendwann, Jahre später, war ich ja dann an dem Punkt und das war zum Beispiel so ein krasser, auch Cycle-Breaking-Moment für mich. Ich kann es schaffen und zwar auf eine gesunde, coole Art und Weise und nicht mit so alten, ungesunden Strategien, dass ich dann eben, als ich Welt von unten aufgebaut habe, meine ersten Umsätze gemacht habe, ein bisschen mehr Geld reingekommen ist, mich dann auch so das expandiert hat, ist quasi und ich auf einen Schlag diese systemische Weiterbildung bezahlen konnte. Das war einfach... Ja, das war so ein krasser Moment, einfach total bewegend. Ja.
Hast du das, das hat ja angefangen als so ein Side-Hustle, sage ich jetzt mal, ne? So ein Nebeneinkommen.
Ja, genau.
Aber hattest du schon immer die Vision, nee, eigentlich will das soll mal das Hauptwerk werden?
Also ich kann ja mal, wenn du willst, die wahre Geschichte.
Ja, bitte.
Ehrlich gesagt, genau, ist es so gewesen, dass Welt von unten in Hamburg angefangen hat. Deswegen ist es abgefahren, immer wieder auch hier zu sein, Denn ich war eben zu der Zeit, als ich im Jugendamt gearbeitet habe, hier zu Besuch. Wir haben sehr, sehr gute Freunde hier und wir waren im Dialoghaus.
Ja.
Dialog im Dunkeln.
Klar, kenn ich.
Genau, kennt man, wenn man in Hamburg ist. Für die, die es nicht kennen, das ist ein Edutainment-Angebot sozusagen, wo man für, ich glaube, eine Stunde erlebt, wie es ist, nicht zu sehen, blind zu sein. Und man macht Sachen, man bestellt einen Drink, man geht wie über eine Straße auf einen Markt. Und das hat mich so krass berührt, weil ich genau nachfühlen konnte, empathisch, was es bedeutet, nicht sehen zu können. Und ich bin da rausgegangen und habe gedacht, das brauchen wir für Eltern in Bezug auf Kinder. Eltern müssen spüren können, müssen sich nochmal dran erinnern können, das erfahren können, wie es ist, ein Kind zu sein. So, und dann habe ich gedacht, okay, gut, dann baue ich ein Welt von unten Haus.
Ja.
So, das war die ursprüngliche Vision. Aber das war einfach auch, das war so wie damals diese 13.000 Euro familientherapeutische Weiterbildung. Wie soll ich das machen? Wie soll man so ein Haus bauen? Und im Zug weg von Hamburg habe ich mir überlegt, okay, gut, was könnte noch eine kleinere Version davon sein? Und habe noch im Zug meine allererste Welt von unten Geschichte geschrieben.
Ach, was. Ah. Und zu dem Zeitpunkt hattest du selber keine Kinder, ne?
Ich habe zu dem Zeitpunkt schon im Patchwork gelebt.
Ach so.
Mit dem Kind meiner Frau.
Okay. Genau. Deswegen habe ich vorhin auch gesagt, das nennt man ja so Bonuskind.
Genau,
oder
wir
Bonus-Mama.
Nennen das so, ja.
Genau. Habe ich schon ein paar Mal gehört und finde ich einen ganz schönen Ausdruck, ehrlich gesagt.
Ja, also ich werde auch manchmal Stiefmutter genannt.
Ja.
Das sind dann besondere Werte.
Ja. Okay, also hattest du sozusagen nicht nur den eigenen Blick, sondern auch den Blick von einer Bonusmama und einer Mama auf ein Kind, auf diese Verantwortung und so weiter. Also zu dem Zeitpunkt gab es schon mehrere Perspektiven.
Genau, das gab es, ja. Genau, das war ein kleines Kind da von 2 Jahren. Was schon auch, und ich meine, damals war ich 23.
Ach, wow.
Genau, also das war schon sehr, sehr krass, weil das ja einfach auch super jung waren auch, ne? Also es ist ja dann alles so Schlag auf Schlag gegangen. Und dann haben wir zusammen gelebt und das, ich meine, es war so das Epizentrum der Autonomiephase.
Ja.
Ja, wir lachen jetzt darüber, aber ehrlich gesagt sind das wirklich krass heftige Erfahrungen gewesen.
Ja.
Wenn du halt das erste Mal in deinem Leben vor so einem kleinen Bündel Wesen da stehst, das dich anschreit und sagt, es geht nicht zum Schwimmkurs.
Ja.
Und du hast aber so diese Vorstellung von, doch, es ist jetzt Schwimmkurs.
Ja.
So, du gehst da jetzt hin. Ja, und es spitzt sich immer weiter zu und man weiß irgendwie, es verhärten sich so krass die Fronten, wie steigt man da noch aus? Und das war zum Beispiel auch so der Samen für die 4 Leitfragen, mit denen ich heute ja ganz intensiv arbeite. Zentrales Tool von mir, muss das sein, muss das jetzt sein, muss das so laufen, gibt es einen spielerischen Weg? Und auch eben so zu hinterfragen. Ne, vielen geht es ja auch so beim Schlaftraining, dass sie merken, ich kann das so nicht machen.
Mhm.
Ne, dass sie einfach wieder so ein Gespür für sich entwickeln. Und das hat da bei mir eben auch schon angefangen, als Bonusmama.
Wahnsinn. Hast du, also wenn man sich jetzt gerade überlegt, diese 4 Leitfragen, die du dir für dich entwickelt hast, die kannst du ja nicht nur sozusagen beruflich einsetzen, sondern die hast du ja wirklich auch tagtäglich dann zu Hause gehabt irgendwie.
Ja, total.
Bist du dann da trotzdem, obwohl du dieses eigene Wissen aus der eigenen Kindheit, aus der eigenen Erfahrung hast, irgendwie in diese Elternrolle gerutscht, wo man eben dann doch denkt, doch, wir gehen jetzt los, der beginnt um 15 Uhr, da müssen wir da sein. Alle sagen, man muss pünktlich sein und so weiter. Oder hattest du da schon vielleicht früher einen offeneren Blick, sensiblere Fühler ausgestreckt? Was denkst du?
Ja, es hat sich so entwickelt. Also es gab schon auch Momente, wo wir dachten, wir müssen Sachen durchsetzen, die eigentlich rückblickend totaler Quatsch waren. Ich glaube, wenn ich heute, oder ja, nicht heute, aber dann irgendwann mal noch ein Kind bekomme, dann wird es ein bisschen anders sein, weil wir einfach jetzt, also erstens mal haben wir schon ein Kind begleitet und vom Bewusstsein sind wir einfach an einem ganz, ganz anderen Punkt, meine Frau und ich. Und wir sehen es ja auch jetzt, ne? Wir begleiten jetzt ein Grundschulkind, da gibt es auch viele Sachen. Ganz oft haben wir das Gespräch über Hausaufgaben und wir sagen ganz offen, es ist wissenschaftlich irgendwie schon erforscht, dass Hausaufgaben nicht so viel Sinn machen.
Mhm.
Das sagen wir dem Kind und geben ihm die Selbstwirksamkeit mit und sagen so, und trotzdem muss man es machen, weil manchmal gibt es tun, was zu tun ist, auch so ein Spruch von mir. Und es gibt halt Bedingungen zu erfüllen, wir können die Scheiße finden und trotzdem machen wir das jetzt.
Ja.
Und da merke ich so, wir kommen gar nicht in diesen Trichter, den ich von vielen anderen Eltern höre, dass sie da sich so krass mit den Kindern festbeißen, ja, weil wir einfach andere Tools schon zur Verfügung haben, auch einfach so Erfahrungswerte. Und meine Erfahrungswerte sind ja potenziert, durch das ich ja Familien begleite und immer tausendfach quasi Sachen höre und schon durchdenke und durchspiele gedanklich, so dass ich dann ganz oft in der Situation einfach schon darauf zurückgreifen kann und weiß, okay, wir lassen los. Das ist jetzt nicht wichtig, nicht dringend.
Ja.
Dann kämpfen wir den Kampf nicht. Und manchmal eben schon. Und da sparen wir uns schon immer so, sage ich mal, die Kraft aus, dass wenn es dann wichtig ist, dass wir es dann auch gut halten können.
Ja, verstehe ich.
und auch gut verargumentieren können. Das ist ja für Kinder, die dann irgendwann kognitiv auch so ein Verständnis haben, wichtig, dass das Sinn macht.
Mhm. Jetzt hast du die ganze Zeit von wir gesprochen. Und das finde ich sehr schön, weil ihr eine gemeinsame Elternschaft irgendwie erlebt. Und trotzdem weiß ich auch, dass man ja nicht immer einer Meinung ist und dass man auch gerade in Erziehungsfragen manchmal ganz weit auseinander liegt, ne? Weil wieder die eigene Prägung da reinspielt und weil der andere Part was ganz anderes erlebt hat und so weiter. Wart ihr oder seid ihr da immer on the same page?
Ja, das ist bei uns ein bisschen eine besondere Konstellation, muss ich sagen, durch das wir eben Patchworks sind und ganz klar ist, das ist nicht mein Kind.
Ja.
Und da gibt's eine Hierarchie, mit der wir alle fein sind.
Ja.
Also ich bin da einfach, also ich bin natürlich dabei und im Leben, würde ich sagen, spürt man das jetzt nicht so. Das Kind und ich haben eine total gute, tragfähige Verbindung, haben viel Spaß und ich kann auch führen, wenn es nötig ist. Aber es gibt, sage ich mal, so ein paar fundamentale Entscheidungen, da hätte ich eine andere Meinung, aber ich halte mich einfach zurück, weil ich bin nicht die Mama.
Ja,
und wenn wir mal ein gemeinsames Kind haben, dann bin ich sehr gespannt, wie das wird.
Ja.
Weil es gibt auf jeden Fall diese Dinge, wo ja ich andere Vorstellungen habe oder meine Frau andere Vorstellungen hat. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das auch nochmal Next Level wird.
Mhm.
Also ich glaube nicht, dass das so ein Spaziergang wird, sondern dass wir da einfach auch nochmal uns anders miteinander reiben und auseinandersetzen müssen und Lösungen finden. Weil ich natürlich, ich bin ja sozusagen im Zentrum der bedürfnisorientierten Blase.
Ja, das stimmt.
Und ich erlebe viele Menschen, die sehr, sehr hohe Ansprüche leben und umsetzen. Ich finde, es hat sich ein bisschen gewandelt in den letzten Jahr, so ein, zwei Jahren.
Ja.
Davor war es oft so, dass man so gelacht hat, so haha, ja, kein Fernsehen, haha, kein Zucker und dann schafft man es eh nicht. Und jetzt sehe ich aber viele Leute, die das leben und die auch einfach wirklich diese Ansprüche so wichtig finden, dass sie bereit sind, auch mal eben einen Preis dafür zu zahlen und Prioritäten anders zu setzen. Und das eine kann gut sein und das andere auch.
Ja.
Ich bin einfach gespannt, wie es dann für uns sein wird. Und ja, da kommt dann das milde Herzensspiel. Das ist auch so eine wichtige Säule von uns, weil es bringt, glaube ich, nichts im Familienleben, wenn man verbissen eben zuckerfrei durchsetzt, wenn darüber die Interaktions- und Beziehungsqualität leidet. Vielleicht ist es dann, und das muss man aber halt gut individuell für sich prüfen und ausdiskutieren, vielleicht ist es dann sinnvoller zu sagen, okay, so ein bisschen lockerer, mal kann es was geben, vielleicht nicht jeden Tag oder vielleicht auch jeden Tag. Genau, das ist sozusagen auf diesem Spektrum, wo sich das da bewegt. Und sich da gemeinsam einzupendeln, wird mit einem gemeinsamen Kind sicherlich nochmal herausfordernder.
Eine spannende Reise.
Ja, ich glaube auch.
Jetzt, also ihr habt ja einen gemeinsamen Kinderwunsch.
Genau,
Und ja, es gab einen ganz tragischen Schicksalsschlag, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob du darüber sprechen magst.
Mhm, doch, ist in Ordnung, gerne.
Auch das Wort ist schon in der Einleitung gefallen, Sternenkind.
Mhm.
Ich glaube, dass es mittlerweile vielen ein Begriff ist, aber vielleicht kannst du selber erklären, was es bedeutet und was es vor allem in eurem Fall bedeutet.
Ja, genau. Also wir haben einen langen gemeinsamen Kinderwunsch und wir haben, also genau, es ist jetzt so ein bisschen schon zeitlicher Abstand da, so dass ich locker drüber gut reden kann und ein Geschenk, den unser Kind, unser Sternenkind, das eben verstorben ist, weil das ist, was ein Sternenkind ausmacht, uns gemacht hat, ist schwarzer Humor.
Ja.
Also es ist wirklich, es gibt keine Grenzen mehr, es ist schon, das weiß ich nicht, habe ich so jetzt auch nur unter Sterneneltern unter sich erlebt.
Ja.
Also es ist schon makaber bis zum Get-No. Und es ist, das macht's halt erträglicher, ne, und macht's irgendwie handelbarer. Genau, und wir hatten, und ich habe eingangs gesagt, ja, wir haben ich habe ein großes Repertoire an Themen dabei, weil eben der Kinderwunsch hat bei mir sehr, sehr lange gedauert. Ich hatte eine Endometriose-Diagnose, zwei OPs. Durch das wir eben eine gleichgeschlechtliche Beziehung haben, waren wir im Kinderwunschzentrum. Das haben wir uns so ausgesucht, hätte ja auch andere Möglichkeiten gegeben, wie eine private Spende, aber das wollten wir nicht. Genau, und dann hat es auch seine Zeit gedauert und endlich war ich dann schwanger und es war wirklich der geilste Zustand für mich.
Ja.
Ich habe mich so darüber gefreut. Ich habe es geliebt, schwanger zu sein. Und ich durfte fast 9 Monate schwanger sein. Und dann ging es so langsam Richtung Einleitung, weil ich hochrisikoschwanger war. Ich war eng betreut. Es gab ein paar Faktoren, wo sich die Ärzte Sorgen gemacht haben. Aber ich habe das echt einfach komplett ausgeblendet. Das war schon krass. Ich habe gesagt, die haben zu mir fast jede Woche gesagt, Sie und Ihr Kind können sterben. Ich habe gesagt, hier stirbt keiner. Was stimmt nicht mit euch? So, ich gehe jetzt wieder. Ist alles wunderbar. Ist auch meine erste Schwangerschaft gewesen. Heute wäre ich da wahrscheinlich ein bisschen anders.
Ja.
Und ich habe mal auch so einen Post geschrieben, wo ich gesagt habe, das würde mir heute nicht passieren, nicht nochmal passieren, weil ich, auch hier wieder dieses Normal, für mich war es zum Beispiel total normal, dass ich Schmerzen hatte oder dass eben einfach so ein paar Symptome da waren. Mir war gar nicht klar, dass das nicht normal ist. Woher soll man es auch wissen, wenn Menschen einfach nicht offen über Dinge sprechen?
Ja.
Genau, und dann ist es eben so gewesen, dass im 9. Monat das Kind leider gestorben ist im Bauch. Und wir haben das geahnt, als wir losgefahren sind sozusagen. Und dann im Krankenhaus wurde es uns bestätigt.
Oh Gott, das muss sein.
Das ist der schrecklichste Moment. Ja, klar, du hast den Ultraschall. Und ich war 2 Tage zuvor beim Ultraschall gewesen, habe noch das Herz schlagen sehen. Und ich habe es gesagt. Ich habe zu meiner Frau gesagt, das Herz schlägt nicht mehr. Ja, von einer Sekunde auf die andere kann das vorbei sein.
Kann man sich davon erholen?
Also ja, es hat lange gedauert. Und es hat viel, 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 viel Halt und viel Balsam auf die Seele gebraucht. Ich habe sehr viel mich mit dem Leben, mit dem Tod auseinandergesetzt. Ich habe ganz schnell eine Verbindung zu dieser Kinderseele aufgebaut gehabt. Also schon als ich frisch schwanger war quasi, habe ich so sehr dieses Kind. Ich liebe das immer noch. Also auf eine Art natürlich. Ist es irgendwie auch noch da. Als Systemikerin ist es ja so, zum Beispiel im Genogramm, in dem Familienstammbaum, mit dem wir viel arbeiten in der Systemik, ist das ja auch eingezeichnet. Das ist da. Und anders als jetzt, sage ich jetzt mal, so ein lebend geborenes Kind, was halt rumspringt und sich entwickelt, aber auch mein Kind ist irgendwie bei mir. Und dann muss ich sagen, sind wir glücklicherweise in einen wirklich sehr, sehr guten Prozess dort gekommen. Das Krankenhaus hat uns wirklich vorbildlich nach neuestem Standard begleitet, wie alles gelaufen ist, wie viel Zeit uns gegeben wurde und so weiter. Auch hier noch mehr Repertoire. Ich habe per Kaiserschnitt entbunden, per Sektio, weil die Geburt dann genau aufgehört hat. Und das ist zum Beispiel auch ein krasser Moment gewesen. Ohne, ich sag mal so, schulmedizinische Versorgung in dem Moment wäre ich vermutlich auch gestorben.
Unglaublich.
Ja, das war mir dann auch bewusst in dem Moment. Und ich achte das Leben so viel mehr seitdem, weil, ja, es kann von jetzt auf gleich vorbei sein. Man weiß nie, was passiert. Und am Anfang war das auch eine Angst. So, passiert mir was, passiert meiner Familie was. Mittlerweile konnte ich das ganz gut umwandeln in eine Achtung und in wirklich so, ich nutze jeden Moment, ich mache kein, wie Sternenmamas sagen oft, wir haben keine Bullshit-Toleranz mehr.
Ja.
Ich verschwende meine Zeit nicht, ich mache keine Diskussionen, die für mich keinen Wert haben. Ich mache keine Aufgaben, wo ich nicht den Sinn darin sehe, sondern ja, meine Zeit ist mir wirklich heilig geworden.
Ja
und dann haben wir Beratung und Begleitung gehabt. Wir hatten eine Hebamme, wir waren in der Sternenkindersprechstunde in München, Sternenelternsprechstunde. Das hat uns sehr, sehr gut getan. Und wir hatten eine Doula, die uns begleitet hat. Und wir haben uns erlaubt zu trauern. Das war dann einfach dran, ne? Und so, ich war schon selbstständig, voll selbstständig zu dem Mal, oder? Ich war noch ich war im Beschäftigungsverbot gewesen. Da habe ich Fachberatung in Kitas gemacht. Zu dem Zeitpunkt, da habe ich nicht gearbeitet, hatte ich so einen kleinen Puffer, aber es war klar, ich kann erstmal nicht arbeiten. Es war auch egal in dem Moment. Auch zum Beispiel sowas, ne? Viele überlegen sich selbstständig zu machen und denken, ja, was mache ich, wenn was passiert? Man findet dann irgendeine Lösung. So, es gab dann eine Weile nicht so viel Geld, aber ich habe das dann halt hinten raus wieder reingeholt und ausgeglichen. Und das war zum Beispiel auch gut. Irgendwann war das so, okay, ich kann jetzt nicht mehr nichts machen. Ich muss mal anfangen zu arbeiten. Ich habe dann gedacht, wie soll ich arbeiten? Ich würde für die Probleme meiner KlientInnen Geld bezahlen. Wie soll ich mir das anhören? Und dass wir selber in der Beratung waren und in der Begleitung, hat mir aber nochmal den Wert einfach meiner Arbeit gezeigt, weil das hat uns unser Leben und unsere Ehe gerettet, dass da einfach jemand war, der uns zugehört hat, der uns begleitet hat, der allen Gefühlen Raum gegeben hat, weil wenn du dein Kind verlierst, dann bist du wütend, dann bist du traurig, dann bist du verzweifelt, dann willst du selber hinterhergehen. Auch zum Beispiel sowas, ne? So, wofür soll ich noch leben, wenn, also,
ja.
Ich meine, es war auch echt aufwendig. Ich habe 9 Monate lang dieses Kind gebaut und dann, so.
Ja, ich weiß, was du meinst, wenn du jetzt sagst, so, der schwarze Humor, ich glaube, der ist dann sozusagen dir vorbehalten. Es ist ein wahnsinniges Tabuthema ja auch einfach für vor allem diejenigen, die es nicht betrifft, die das nicht, ich kann jetzt nicht zu dir sagen, ich kann das verstehen. Weil ich kann es nicht verstehen, ich kann es nicht nachempfinden.
Ja.
Trotzdem habe ich totale Empathie natürlich, weil ich, also naja.
Ja.
Du hast aber dich entschieden, das nicht nur für dich zu bearbeiten, mit deiner Frau zu bearbeiten, mit eurer Familie zu bearbeiten. Da hängen ja noch viel mehr Koexistenzen mit dran, sondern du hast dich auch entschieden, das auch öffentlich zu teilen.
Ja, bedingt, ehrlich gesagt. Das war keine bewusste Entscheidung, aber irgendwann war ich halt schon so schwanger, dass man es nicht mehr verbergen konnte, weißt du?
Ja, stimmt. Notgedrungen.
Also, ja, ich meine so, ich habe das dann verkündet, irgendwann, als ich glaube ich im 6. Monat war, da war es dann ja wirklich einfach nicht mehr zu leugnen. Es ist ja auch schräg, weißt du, wenn du deiner Therapeutin gegenüber sitzt und sie ist offensichtlich schwanger und man spricht nicht darüber. Das kann einfach eine komische Spannung auslösen, deswegen habe ich es dann irgendwann aufgemacht. Dann war ich weg und interessanterweise hatten ganz, ganz viele ein Gespür dafür, dass was nicht gepasst hat. Also ich habe echt viele Nachrichten bekommen. Also ich war dann eben offline von Insta. Und ja, was sollte ich machen? Ich konnte ja kaum zurückkommen und so tun, als wäre nichts gewesen. Mhm. Also ich war, oder auch, weißt du, so im öffentlichen Leben, Nachbarn und so weiter, mich ja auch alle schwanger gesehen und immer so, na, oh, ist das Baby da? Ja, ja, das Baby ist da, aber es ist leider gestorben. Und das war schon auch echt heftig, aber vielleicht auch wichtig für den Trauerprozess.
Kannst du jetzt als sozusagen eigens Betroffene einen Tipp geben, wie man damit am besten umgeht? Also das ist, gerade wenn man damit nicht rechnet, ist das ja auch etwas, die andere Person ist ja auch völlig überfordert, wenn
sie das bekommt. Boah, ich muss sagen, ich glaube, es ist schwer, sich darauf vorzubereiten. Was auf jeden Fall eine schlechte Idee ist, ist es irgendwie runterzuspielen. Also genau, ich glaube, ich kann nicht so gut sagen, was sinnvoll ist. Ich kann gut sagen, was nicht sinnvoll ist, wie zum Beispiel, ja, dann sollte es so sein.
Hast du solche Reaktionen?
Ja. Oder ja, dann war es wahrscheinlich nicht gesund, doch, mein Baby war kerngesund.
Die Natur sieht selber aus.
Genau, sowas Sprüche. Vielleicht lieber nicht, sondern vielleicht auch einfach zurückhaltend sein, ne, mit seinen Worten, oh Mann, es tut mir leid. Ich sag mal, wenn man jetzt in so einer distanzierten Rolle ist, dann reicht es vielleicht einfach auch schon, so sein Mitleid, sein Mitgefühl, sein Bedauern auszudrücken. Und so ein Spruch wie, ja, wenn du was brauchst, meld dich. Ich finde, den kann man sich auch sparen. Entweder man hat so eine enge Beziehung, ne, und so eine Freundschaft oder eine Bekanntschaft, wo man sagt, okay, pass auf, dann, was machen wir jetzt hier? Brauchst du Essen? Brauchst du Kinderbetreuung? Brauchst du ein offenes Ohr? So dass es wirklich, ja, aber das merkt man ja eigentlich auch. Und ich glaube, ehrlich gesagt, ist das was auch mitschwingt. Es geht, glaube ich, gar nicht so sehr oft um diese Trauer, sondern darum, dass auf einmal spürbar wird, oh, unsere Beziehung gibt eigentlich so ein krasses Thema gar nicht her.
Ja, stimmt.
Und das ist das Weirde daran. Und da in der Achtung zu bleiben und eben nicht zu versuchen, so, okay, darüber verbinde ich jetzt mich mit dir. Weil das ist awkward. Also für mich. Ja. Ich kann nur für mich reden. Andere Sterneneltern mögen andere Sachen brauchen. Aber es gibt einen Notfall-Ratgeber von der Sternensprechstunde München und den sich zum Beispiel einfach mal mutig und unerschrocken durchzulesen.
Ja.
Was bekommen Sterneneltern geraten, um so ein bisschen dieses Thema für sich auszuweiten, sich damit vertraut zu machen. Das könnte hilfreich sein.
Und hast du jetzt Sorge oder Ängste im Gepäck für eine mögliche nächste Schwangerschaft? Oder kann man das?
Ja, auf jeden Fall. Also für mich kommt es auch noch nicht in Frage, nochmal schwanger zu werden, weil ich dafür noch ein paar andere gesundheitliche Themen erstmal aufräumen muss. Das Körperliche ist leider manchmal zeitaufwendiger als das Seelische. Man möchte es gar nicht meinen, aber ja, genau. Und ja, das will auf jeden Fall gut vorbereitet sein, weil das wird sowohl körperlich als auch mental sehr anspruchsvoll. Mein großes Glück ist, dass ich jetzt 31 bin und wirklich noch ganz gut Zeit habe.
Ja.
Ja, also das ist auch sowas, was ich jetzt halt annehme. Ich bin Mama geworden, ich habe geboren und zum Beispiel mir geht's auch so mit meiner Sektionnarbe, dass ich da voll happy drüber bin, weil die ein sichtbares Zeichen ist dafür, dass ich eine unsichtbare Mama bin.
Ja.
Also das ist zum Beispiel total, total schön für mich auf eine weirde Art, aber vielleicht kann man es so ein bisschen sich vorstellen.
Heutzutage begleitest du ja Familien. Kommen die zu dir, weil es schon ein Problem gibt? Oder kommen die zu dir, weil sie vermuten, dass es ein Problem gibt? Oder kommen die zu dir, weil das Kind vermeintlich ein Problem ist oder dabei hat? Oder haben die Eltern eigentlich ein Problem, mit dem sie aufräumen möchten?
Es gibt alle Varianten.
Ja.
Ja, also es gibt alle Varianten. Zu mir kommen mittlerweile nicht mehr Menschen in so ganz brenzliger Not, sondern schon eine Minute früher, was mich ganz glücklich macht. Weil wenn es brenzlig ist, dann ist es manchmal ein bisschen schwieriger oder wir arbeiten an anderen Dingen dann. Wir können dann gar nicht so wirklich so, ich sag mal, zurückschauen, in die Aufarbeitung gehen, sondern müssen akut ganz viel lösen.
Ja.
Und das ist auch eine absolut wichtige und wertvolle Arbeit, hat sich einfach genau verändert. Ich weiß nicht, man sendet ja irgendwie als Therapeut oder Familienbegleitung auch so Signale, die vielleicht gar nicht so steuerbar sind, wo die Menschen anknüpfen können, mhm. Themen, wo Menschen anknüpfen können, eben zum Beispiel das Thema Kontaktabbruch zu den eigenen Eltern ist was oder emotionales Essen, hattest du auch eingangs erwähnt, ein Thema, was mich sehr, sehr lange begleitet hat, phasenweise immer wieder begleitet, wo Menschen halt eben so einen Anknüpfungspunkt haben und sich wiederfinden. Und dann kommen sie aber meistens zu mir in einer Phase, wo es schon ja einen Leidensdruck gibt, aber jetzt nicht so ganz krass akut ist. Und dadurch, dass Familien ja Systeme sind, gibt es eigentlich nicht den Fall, dass, ich sag jetzt mal, die Kinder so völlig frei von Symptomverhalten oder von, Auffälligkeiten in voller Wertschätzung sind, sondern alle im System tragen so ihr Päckchen. Und dann schaut man, ja, was ist dringend, wofür ist es vielleicht auch da, was gleicht es aus?
Ja, es gibt ja so ein schönes Geschenk zur Geburt oft. Das ist das Mobile, was über den Kinderbetten hängt. Auch heutzutage sieht man das noch hin und wieder. Es darf nicht aussterben. Es hat eine große Bedeutung. Denn, und das damit spielst du ja auch quasi mit dieser Metapher, ein Mobile hat mehrere Elemente, die alle miteinander verknüpft sind, die miteinander zusammenhängen. Und wenn sich das eine dreht, dann bewegt sich das nächste und so weiter. Das ist jetzt 1:1 übertragbar auf eine Familiendynamik.
Absolut, genau. Und das ist auch die Antwort darauf, wie das funktionieren kann, dass wir Familientherapie mit Einzelpersonen machen.
Ja.
Es braucht nicht immer die Eltern, also in den seltensten Fällen. Ich arbeite in den allermeisten Fällen mit Einzelpersonen, nur mit der Mama, nur mit dem Papa. Ja, genau. Für mich ist das so total klar. Ja. Aber viele sind so Familientherapie, da gehen wir dann alle hin. Nein, nein, gar nicht. Eben, weil durch das eben, wenn ein Teil im Mobile sich bewegt, bewegen sich einfach schon alle mit. Und es macht total den Unterschied, ob ich jetzt als Mama im Familienalltag den stillen Groll auf meinen Partner in mir trage die ganze Zeit und da eigentlich nur am Kochen bin innerlich. Und es macht einen Unterschied, wenn ich dann eben einmal pro Woche, alle zwei Wochen wohin gehe, ein bisschen Dampf ablassen kann, für mich mehr Klarheit gewinnen kann und dann ohne diesen Groll zurückkomme. Ja. Da hat noch keiner in dieser Familie irgendwas mit sich gesprochen. Es ist nur in der Mama selber was passiert. Und wir können das an den Kindern sofort lesen, dass die sich entspannen, dass Symptomverhalten weniger wird, dass die Familienatmosphäre, die Grundanspannung in den Familien sich verändert.
Sind dann nicht vielleicht die Eltern auch diejenigen, die eine Änderung schneller hervorrufen können?
In meiner Sicht absolut, ja, voll. Also ich nehme auch immer lieber Eltern, also ich bin auch Kinder- und Jugendtherapeutin, aber ich arbeite ganz wenig mit Kindern und Jugendlichen, weil aus meiner Sicht das mag bei, ich sag jetzt mal, psychologischen Störungsbildern nochmal anders sein oder für die ErgotherapeutInnen nochmal anders sein, aber jetzt in meinem familiensystemischen Kontext würde es nur Sinn machen, um als zusätzliche Bezugs- und Vertrauensperson für diese Kinder installiert zu werden.
Ja.
Und das braucht halt so viel Zeit. Ja. Ne, das braucht einfach erstmal ganz, ganz lange Beziehungsaufbau, Vertrauen, vorhersehbar werden für die Kinder. Und bis wir das erreichen, also bevor wir überhaupt mal Ziele mit den Kindern uns anschauen können. Also ist meine Sicht, mögen andere Kinder- und JugendtherapeutInnen anders sehen, aber um wirklich einen Mehrwert für das Kind darzustellen, braucht es erstmal Beziehung.
Mhm.
Das kann auch mal ganz schnell gehen, aber in der Regel braucht es da schon so ein paar Kontakte. Und dann erst können wir schauen, verfolgt dieses Kind überhaupt das gleiche Ziel wie die Eltern? Ja, wenn es zum Beispiel stark aggressives Verhalten zeigt, hat das Kind einen Leidensdruck? Oder ist für das Kind eigentlich so alles in seiner Ordnung? Man sagt ja so, alles in Ordnung.
Ja.
In der Systemik hat das nochmal ein bisschen eine tiefere Bedeutung. Ja. Alles ist in seiner Ordnung. Genau, weil wenn ich irgendwo an diesem Mobile eben ein schweres Gewicht habe, weil da zum Beispiel, noch nehmen wir das Stichwort mit rein, ein transgenerationales Trauma ist, dann wird das Kind vielleicht mit seinem Verhalten versuchen, das auszubalancieren. Und dann kann es das gar nicht beenden, dieses Verhalten, weil es einfach für dieses Familiensystem wichtig ist.
Transgenerationales Muster. Kannst du das erklären, bitte?
Genau, transgenerationale Muster sind sozusagen die roten Fäden, die sich durch die Familien ziehen. wir sehen das, wenn wir eben mit den Genogrammen, mit den Stammbäumen von den Familien arbeiten, dann sehen wir da Wiederholungen zum Beispiel. Dann gibt es Familien, da wiederholen sich ganz tragische Ereignisse wie Suizid oder Krankheiten, mentale Herausforderungen auch, Trennungen, Konfliktmuster. Und heutzutage wissen wir, die Forschung ist da noch in den Kinderschuhen, aber geht laufend voran, dass es sozusagen zwei Stränge gibt, über die das laufen kann. Das eine ist wirklich so dieses Epigenetische, das in der DNA wie sozusagen aktiviert ist, dass man zum Beispiel eine geringere Stresstoleranz hat. Das ist dann einfach die Voraussetzung, mit der man kommt. Und auf der anderen Seite haben wir die Weitergabe von transgenerationalen Mustern über das Bindungs- und Erziehungsverhalten. Wenn ich jetzt eben zurückdenke an die Kriegsgeneration, die eben wirklich Hunger gelitten haben, die ganz, ganz große Not, ganz großen Schrecken auch erlebt haben. Es ist ja nur logisch, dass das, was gemacht hat mit denen im Umgang mit ihren Kindern, dass die vielleicht nicht so feinfühlig, nicht so fürsorglich sein konnten, dass es vielleicht eben in solchen Kontexten, auch wenn Flucht eine Rolle spielt, nicht möglich war, kindliche Bedürfnisse zu lesen und zu erfüllen. So, und dann bist du so ein Kind, was eben seine Kindheit auf der Flucht oder in der Kindheit Fluchterfahrung hat, wirst erwachsen, bekommst Kinder und es steckt dir wie in den Knochen, um es so mit ganz einfachen Worten runterzubrechen. Ja.
Und um diese Muster zu durchbrechen, hilft immer eine Therapie, hilft immer eine Reflexion und ein sich bewusst machen, um dann diesen Circle, diesen Cycle zu breaken.
Ja, den Cycle zu breaken.
Kann man das so sagen? Also es ist möglich.
Es ist möglich, absolut. Es ist möglich. Je nachdem, sage ich jetzt mal, wie gravierend die Auswirkungen sind, je nachdem, wie krass sich Dinge auch schon manifestiert haben, eben zum Beispiel auf körperlicher Ebene, auch so meine Geschichte. Ne? Ich bin stark übergewichtig. Das löst sich nicht so schnell. Mhm. Ja? Also Adipositas ist einfach auch eine krasse Krankheit, habe ich jetzt lernen dürfen in den letzten Monaten. Da funktioniert es nicht, dass ich mich einfach mal zusammenreiße und ein bisschen disziplinierter Diät halte. Ich bin ein unglaublich disziplinierter Mensch. Aber bei der Adipositas, da greifen einfach nochmal andere biochemische, physiologische Prozesse, die mit Willenskraft schwer zu steuern sind. Sowas zum Beispiel. Könnte sein, dass das transgenerational ist. Ich weiß, dass Gewicht ein roter Faden in meiner Familie ist. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite Mangel, existenzielle Not auch. Also da sind so, sag ich mal, die beschissensten Bedingungen, die zusammenkommen konnten, zusammengekommen. Genau, und je nachdem eben, wie krass manifestiert, wie krass ausgeprägt es ist, dauert es vielleicht manchmal länger oder braucht nochmal, ich arbeite mit dem Bild der Spirale auch, ne? Braucht es Runde für Runde für Runde, um zu verstehen, was ist überhaupt los? Weil, wie du gesagt hast, oft ist es so, bevor wir Kinder bekommen, bevor wir Eltern werden, leben wir so vor uns hin. Manches ist stressig, manches läuft gut, manches läuft schlecht. Aber wenn die Kinder kommen, dann kommt es oft nochmal so eine andere Qualität. Ja. Und dann merkt man auf einmal und denkt sich so, boah, jetzt habe ich gerade einen Satz gesagt, reiß dich mal zusammen.
Ja. Den kenne ich doch von früher.
Den kenne ich doch von früher. Da ging es mir aber gar nicht so gut, wenn ich den gehört habe. Warum sage ich den denn jetzt? Also so dieses Aufmerken, Innehalten, das hat schon ganz, ganz großes Potenzial, die Bewusstwerdung. Genau, und dann kann man schauen, mit welchen Methoden, in welchem Kontext man anfangen will aufzulösen. Ich glaube nicht, dass jeder Mensch Therapie machen muss, aber jeder Mensch kann auf jeden Fall Therapie machen, weil das wirklich eine Next-Level-Self-Care ist.
Ja, stimmt. Du machst wunderbare Reels auf Instagram unter deinem Account, Welt von unten, die auch genau das immer wieder ansprechen. Also die holen mich jedes Mal ab, weil du eine Situation beschreibst aus der Sicht... Oder du rufst dazu auf, dass man sich aus der Sicht eines dreijährigen, vierjährigen Kindes mal das Ganze angucken sollte. Und du beschreibst Situationen, die wir alle kennen. Mhm. Also es geht um Schuhe zu machen, es geht um, ich will mit Mami spielen oder mit Papi spielen, es geht um was auch immer. Mhm. Und dann Slide für Slide erklärst du, was nicht nur, wie sich das Kind dabei fühlt, man versetzt sich wirklich in das eigene innere Kind, sondern auch, was das in Jahren mit einem machen kann und warum das dann vielleicht die Erklärung dafür ist, dass man mit 40 die und die Entscheidung im Job trifft oder so. Also ich finde das wirklich sehr, sehr beeindruckend. Es holt mich total ab. Es trifft mich auch an einem Punkt, den ich vorher so noch nicht hatte. Und ich behaupte mal, dass ich mich eigentlich damit auseinandergesetzt habe, wie es ist als Kind oder auch für meine Kinder. Also ich versuche immer auf Augenhöhe zu sein. Ich versuche immer auch deren Seite zu verstehen, wenn sie jetzt gerade die Jacke nicht anziehen wollen. Warum hat es einen Grund? Weil meine Tochter mit 5 mir manchmal Gründe an die Hand gibt, die total plausibel sind. Und dann verstehe ich erst wieder, dass sie nicht einfach nur in der Kontroverse ist, sondern dass es einen Grund dafür gibt.
Ja.
Ist das diese Erkenntnis und dieses sich zurückversetzen ein möglicher erster Schritt, um diesen Kreis, in dem man selber steckt, zu durchbrechen? Also wenn du sagst, dass in den begleitenden Familien, die du so in deinem Alltag hast, in deinem beruflichen Alltag hast, dieses Cycle Breaking das wichtigste und dringendste Thema ist aktuell. Ist das das, womit sie dann schon ankommen, oder identifizierst du das dann für die?
Nee, es ist dann schon so, dass das was macht in den Menschen, so wie du das beschreibst, ne, dieser Perspektivwechsel. Ja. Und ich muss, also ich, Welt von unten gibt es jetzt seit ungefähr 5 Jahren. Und ich muss, also weißt du, für mich ist das Vertrauteste, Gewöhnlichste auf der Welt. Deswegen muss ich mich auch immer wieder daran erinnern, ja. Und es ist total schön, weil ich bilde ja jetzt Welt von unten Familienbegleitungen aus. Und die dürfen auch meinen Content nutzen und schreiben jetzt eigene Geschichten. Und zum ersten Mal ever kann ich wirklich das mal nachfühlen, wie das eben für meine Leserschaft bisher war. Und dann wirklich dieses so, und dann bist du 8 Jahre und dann bist du 16 Jahre und was ist in der Jugend? Und dann bist du 30 und es ist wirklich super geil. Ja. das ist für mich ein Perspektivwechsel gerade. Und ja, dieses eben Bewusstmachen, ein so ein wichtiger Satz ist face it, also dem entgegenzutreten, sich das anzuschauen. Was ist hier gerade los? Diese Bewusstwerdung, die ist schon wirklich super wichtig. Die adressiere ich auch, also ich bin für bewusste Eltern da, die es auch hinterfragen wollen, eben reflektieren wollen, was sie da machen, was sie für Entscheidungen treffen. Warum muss ich jetzt eben unbedingt durchsetzen, dass mein Kind die Jacke anzieht, wenn mein Kind sagt, mir ist nicht kalt, ich brauche keine Jacke. Ja. Und dann eben passieren auf diesen anderen Ebenen, ne, so diesen Konfliktebenen, da geht's um andere Bedürfnisse. Und da spricht dann vielleicht eben ein inneres Kind aus dir, das jetzt einfach auch mal was bestimmen möchte, weil es vielleicht in der realen, also in der eigenen früheren Kindheit sehr viel übergangen wurde. Mhm. Und dann rutschen wir in diese Versuche, uns nachträglich Bedürfnisse zu erfüllen auf eine Art und Weise, die nicht so dienlich ist, die auf Kosten der Kinder läuft. Und das ist was Menschen, glaube ich, immer mehr realisieren einfach so und sich fragen, was mache ich hier eigentlich? Warum muss jetzt das Kind die scheiß Jacke anziehen? Scheiß auf die Jacke. Ja. So. Okay, dann geh ohne raus.
Ja.
Dann kommt oft das Argument, ja, aber dann erkältet sich das Kind. Das ist ja eigentlich widerlegt, dass Kälte für Erkältung sorgt.
Richtig.
Trotzdem ist es ein Erfahrungswert, an dem viele festhalten. Und da aber auch wieder zu schauen, worum geht's hier gerade noch? Also weißt du, so warum, auch dann so unter Freunden, ne? So warum kämpfst du jetzt gerade mit mir, dass dein Kind ist die Ausnahme. Bei deinem Kind wird schon krank, wenn es in der Kälte ist. Okay, so wenn du, was ist da drin? Ne? Da geht es um Ohnmachtsgefühle, um Überforderungsgefühle, ganz viel auch um Scham, schlechtes Gewissen, Schuldgefühle. Mhm. Ich mache das falsch. Und das ist auch was, wo viele so merken, boah, damit möchte ich so nicht mehr leben. Mit diesem Schuld und diesem schlechten Gewissen. Und was mache ich jetzt?
Ja.
Und dann kommen sie zu mir und sagen, Carina, hilf mir.
Wenn man es jetzt auflöst, indem man es so wahrhaftig macht und es sich so bewusst macht, ist es dann schon geschehen? Also das kann man es dann schon besser weitergeben?
Absolut, genau. Das ist so ein kleines, feines Cycle Breaking schon. Es geht nicht immer darum, sage ich jetzt mal so, die großen Klopper-Themen irgendwie zu drehen. Und ich denke an eine Klientin, die zum Beispiel mit in ihrer Herkunftsgeschichte ganz, ganz viele Trennungen hatte. Und für sie war, so, als Kind hat sie sich schon geschworen, ich werde mich nicht trennen. Eher sterbe ich, als dass ich mich trenne. Weil das war so ein ungeschriebenes Gesetz in dieser Familie. Oder für sie hat einen Schwur geleistet eigentlich, ne? Schwüre in Familien, auch super spannendes Thema, ich trenne mich nicht. Und ich habe sie begleitet, eigentlich ging es interessanterweise um Trennungs- und Verlustängste ihres Kindes im Kontext Kita. Also auch hier wieder, ne, das hat so ein bisschen so einen Zauber, ja, die transgenerationalen Themen, weil man denkt dann so, ach guck mal, sie hat sich geschworen, sie trennt sich nicht und jetzt trennt ihr Kind sich nicht in der Eingewöhnung.
Ja.
Aber man muss auch aufpassen, es ist nicht immer so plakativ, wie es wirkt. Es ist immer hypothetisch und die Menschen müssen für sich rausfinden, was ist meine Wahrheit, wo gibt's für mich Zusammenhänge und wo ist es vielleicht auch einfach Zufall.
Ja, ich finde es gar nicht so leicht, weil es gibt ja einmal diesen Fall Blaupause, also ne, die nächste Generation macht das einfach genauso wie die erste und deswegen, oder es gibt ja genau, wie du gerade sagtest, diesen Antischwur, so, das passiert mir auf keinen Fall. Und dann kann man sozusagen in beide Richtungen arbeiten, ne? Also Es ist gar nicht so leicht zu
sagen. Ja, genau.
Es ist halt nicht das eine Rezept. Ne?
Genau, man kann wiederholen oder man kann überkompensieren.
Genau, ja.
Ja, total, absolut. Und das ist das, wo die Freiheit ins Spiel kommt. Weil darum geht es uns eigentlich, dass wir frei Entscheidungen treffen können und nicht eben gegen, um zu irgendwas machen, ne, um zu beweisen, so, schau mal, ich schaff's als Erste in der Familie. Und diese Klientin hat sich zum Beispiel getrennt irgendwann. Und es war aber dann kein Scheitern für sie, sondern es war eben face it, aufrichtig hinschauen, okay, diese Partnerschaft, die hat sich erfüllt und es ist in Ordnung, wir gehen auseinander. Und sie hat es aber für sich nicht eingewertet als, ich bin gescheitert. Und auch hier wieder, es ist im Endeffekt das passiert, wovor sie am meisten Angst hatte und sie musste dann gar keine Angst mehr davor haben, weil sie verstanden hat, was noch darunter lag.
Ja.
Weil die Trennungen, die in ihrem Familiensystem zuvor passiert sind, sind ganz schrecklich gelaufen. Und da wurden ganz viel die Kinder irgendwie, weiß ich nicht, halt in diese Kriege mit einbezogen und das so und darum ging es. Ne? Sich zu trennen muss nicht schlimm sein. Mhm. Ist schade, sicherlich, kann aber auch super gut laufen und das war dann ihr Fokus. Also transgenerationales Verstrickungen zu lösen, heißt nicht immer genau das Gleiche oder genau was anderes zu machen, sondern es heißt, sich frei zu machen von dem Ballast, von dem Gepäck der Ahnen, der Vorfahren und den eigenen Weg zu gehen und die pure eigene Essenz zu leben.
Man sagt ja so oft, dass man sich eigentlich in dem Moment, wo man schon den Kinderwunsch hat, theoretisch am spätesten mal mit sich selbst beschäftigen sollte und auch mit den eigenen Eltern, um die eigene Prägung so zu analysieren oder erstmal festzustellen. Ich kenne sehr viele, die das erst, nachdem die Kinder schon ein gewisses Alter hatten, gemacht haben, aber wir wollen ja gar nicht werten, wann es passiert. Es ist ja in jedem Fall gut, dass man es macht. Wenn wir jetzt den Eltern, die zuhören, was an die Hand geben wollen, die vielleicht das Cycle Breaking noch gar nicht so bewusst vor Augen haben, jetzt aber vielleicht ins Grübeln kommen und denken, oh ja, das gibt natürlich bei uns auch ein paar Sachen, die so ein bisschen anders laufen könnten. Gibt es so Übungen oder Tools, mit denen man so anfangen kann erstmal, ohne dass man sich jetzt gleich in eine Therapie stürzt?
Also was ich wirklich absolut beeindruckend und magisch finde, ist die Klopftechnik.
Ja.
Also das ist wirklich so krass, dass ich selber immer wieder so ungläubig bin. Aber wenn man sich das anschaut, das wissenschaftliche Fundament dessen, dann macht das total viel Sinn. Weil wenn wir jetzt eben davon ausgehen, nehmen wir diesen Beispielsatz, reiß dich mal zusammen. Ne, das war ein Satz, den hast du vielleicht viel gehört in deiner Kindheit. Dann ist das, woran du dich orientierst, woran du dich festhältst. Du hast auch verstanden, okay, Mama oder Papa, die finden es gut, wenn ich wenig Gefühl zeige. Mhm. Wenn ich Gefühl zeige, ist eher nicht so geil. Mhm. Das hast du dir gemerkt, das ist eine tiefe Spur in dir. Das ist auch was in deinem Gehirn so verankert ist, ne? Gibt eine Reizreaktion. Sodass du jetzt, wenn dein Kind das Gegenteil macht von sich zusammenreißen, nämlich eben komplett ausbricht, das als Gefahr wertest, ne? Weil du weißt ja noch, oh Gott, und wir haben diese Introjekte, diese verinnerlichten Bilder von Mama, Papa, denen wir gefallen wollen, weil Kinder wollen gefallen, um ihr Überleben zu sichern. Ja. Nur wenn ich versorgt bin, dann bin ich auch sicher. Und das, diese Blaupause ist es eigentlich auch, ne? So diese Schablone im Kopf von jetzt zum Beispiel, Gefühle sind nicht sicher, kann ich mit der Klopftechnik innerhalb von Minuten lösen. Das ist wirklich richtig krass. Ich zeige die Abfolge von den Klopfpunkten. Da klopft man an der Augenbraue, neben dem Auge, unter dem Auge und so weiter.
Ja.
Zeige ich immer wieder auf Instagram, wie das funktioniert. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man Sätze kombiniert, was man sagt, um die alte Verknüpfung zu lösen und Raum für was Neues zu machen. Wir brauchen da schon so den wachen Verstand. Wir müssen uns schon mal beschäftigen mit Werten zum Beispiel. Wie stehe ich zu Gefühlen? Etwas, was ich bei Welt von unten total kultiviert habe, ist die professionelle Nähe. Viele kennen professionelle Distanz.
Ja.
Wir leben professionelle Nähe.
Ja.
Weil wir eigentlich finden, dass, also wenn gerade eben, wenn Menschen aus familiären Kontexten kommen, da Verwundungen erlebt haben, vielleicht Kälte erlebt haben, dass Wärmen sinnvoller Kontext ist, ein sinnvolles Setting. Und das heißt, also da sind wir super achtsam für Übergriffigkeit, dass wir niemandem zu nahe treten und immer mit Konsens arbeiten. Und gleichzeitig nehmen wir unsere Leute auch mal in den Arm, weil es manchmal einfach echt gut tun kann, wenn man gerade so wirklich die Hosen runtergelassen hat und was sehr, sehr Bewegendes erzählt hat, kurz gehalten zu werden.
Ja.
Und das ist zum Beispiel was, wo wir einen Wert leben, die professionelle Wärme. Und ganz oft erleben wir aber auch, dass wir uns so denken, so die professionelle Nähe, dass wir so denken, so irgendwie darf man das eigentlich, weil wir müssen doch Teflon-Therapeuten sein, ja, die gar keine Gefühlsregung zeigen. Und genauso darf es eben auch bei Eltern sein. Ne? Finde ich es jetzt eigentlich sinnvoll, dass ich mich zu meinem Kind, das im Supermarkt schreit, dazusetze und einfach mal kurz da bin und schaue, was ist denn eigentlich hier los? Statt, dass ich mit dem Fokus eher im Außen bin und denke so, oh Gott, was sagen die Leute? Vielleicht scheiße ich jetzt mal kurz auf die Leute.
Ja.
Also das ist so diese erste Entscheidung, die man für sich treffen darf. Wie möchte ich eigentlich leben? Und da kann jeder für sich auch ausprobieren und man darf auch seine Meinung ändern.
Ja.
Das ist auch so wichtig. Ne? Ich kann heute sagen, nee, das geht gar nicht im Supermarkt, da hat das Kind zu funktionieren und morgen feststellen, naja, vielleicht doch nicht so ganz.
Ja.
Und wenn ich das dann schaffen möchte, dass ich diese Situation auch wirklich halte, statt sie nur auszuhalten, dass ich nicht da sitze und denke so, oh mein Gott, bitte geh schnell, bitte lass es einfach alles schnell vorübergehen, hoffentlich guckt keiner, sondern dass ich ein Standing habe, dass ich selbstbewusster bin und sage, ich halte das jetzt aus und ihr werdet es auch alle mit aushalten, weil im Zweifel könnt ihr einfach gehen und in 10 Minuten weiter einkaufen. Mhm. So. Und das kann man eben super schön beklopfen, erklopfen. Auch wenn ich, genau, wir kombinieren dann die Sätze. Das ist eine Möglichkeit. Auch wenn ich mir viele Gedanken darüber mache, was die Leute denken könnten, bleibe ich bei meinem Kind und begleite es.
Ja.
So, und dann validiert man auf der einen Seite das, was noch da ist an alter Spur und stärkt und festigt auf der anderen Seite das, was kommen darf. Das, worauf es hinauslaufen darf. Und wenn man das mal so weiter durchspielt, dann ist das ein krasses Wunschkonzert. Du kannst einfach deine Sätze so bauen, das will ich nicht mehr, das will ich haben und überschreiben. Und das ist echt super easy.
Ja, das klingt super easy.
Ja.
Ich muss da nochmal auch an mir mich so selber überprüfen. Also diese milde Empathie, die man so oft im Alltag einfach nicht mehr hat, anderen gegenüber, die man vielleicht manchmal seinen Kindern nicht gegenüber hat, die man der Dame an der Schlange am Supermarkt nicht gegenüber bringt, weil man denkt, dauert das so lange oder sie hat noch nicht mal gegrüßt oder so. Ne?
Mhm.
Und dich da wirklich immer wieder zu überprüfen und zu sagen, vielleicht hat sie heute echt einen Scheißtag, vielleicht hat sie eine blöde Nachricht bekommen, vielleicht ist irgendwas anderes, was ich nicht sehe, weil ich nicht in ihren Kopf reingucken kann. Ich glaube, das hilft total, aber das kommt manchmal einem abhanden. Gerade wenn man selber auch gestresst ist oder
genau,
so.
Genau, da sagst du was. Eben, es hat ja auch dann seinen guten Grund, dass ich zum Beispiel überfordert bin und am Limit bin.
Ja.
Aber das ist cool. Wir lieben eigentlich diese Spuren, wenn es brenzlig wird. Ja?
Ja,
wenn man sagt eben so, boah, ja, beim Supermarkt um 18 Uhr am Abend, da ist es dann wirklich nicht mehr. Das ist das, wo ich oft dann eingreife und sage, okay, Moment mal. Was ist denn da los? Wie kommst du, also in welchem Zustand hast du dich denn den ganzen Tag über gebracht? Und dann stellen viele schon fest, ja, okay, ich habe zum Beispiel im Büro gar nicht gegessen. Ich habe die ganze Zeit durchgearbeitet, ich bin nicht zur Toilette gegangen. Und da hat eine meiner Klientinnen die Tage so eine krasse Erkenntnis geteilt, weil sie gesagt hat, wenn ich den ganzen Tag nicht zur Toilette gehe, was glaubt dann eigentlich mein Körper?
Aha.
Der denkt doch, wir sind auf der Flucht und in Gefahr. Wir können nicht mal zur Toilette gehen. Dass ich dann denke, so die Frau an der Käsetheke, die muss jetzt wirklich mal schneller machen, ist ja nur die logische Konsequenz.
Also und da das, auch milde zu sich selber
ja,
zu sein.
Ja, total.
Das wieder
voll.
Zu erkennen und...
Und aus einem Grund gehst du nicht im Büro zur Toilette, weil irgendein Antreiber, irgendeine Stimme in dir ist so laut, dass du eben vielleicht wie ich denkst, so wenn ich ganz fleißig bin, dann hat die Mama mich am Ende doch noch lieb. Und das rauszufinden, was das eigene Thema ist, eben zum Beispiel bei mir war dieses Geliebtwerden für wer ich bin.
Mhm.
Weil auch interessante transgenerationale Wiederholung, ich bin meinerseits ein Folgekind, heißt vor mir ist auch ein Kind gestorben. Genau, ganz krass. Also es gab schon ein totes Kind in meiner Familie und ich war immer das falsche Kind. Also es ist meine Wahrheit. Meine Mutter würde es vielleicht anders sagen, aber ich habe das für mich irgendwann so verstanden, dass da nicht gut getrauert wurde. Das hat nicht so, also das war recht rasch nacheinander auch, dass ich dann kam und ich habe so eine Kernwunde von verkannt werden und könnte mir vorstellen, dass das daher kommt. Das einfach, ja, schade war, dass dieses andere Kind nicht angekommen ist. Das hat nicht so gut seinen eigenen Platz bekommen. Dann kam ich und es war nicht gut sortiert.
Aber wie löst du das jetzt beispielsweise auf, wenn du sozusagen deine Mutter momentan nicht als Ansprechpartnerin hast? Wie kann man sowas, es gibt ja davon sicherlich ganz viele Beispiele, dass man was erkennt oder eine Intuition hat, ein Bauchgefühl hat, woran was liegen könnte, aber man kriegt es nicht mit der einen Person, mit der man es vielleicht besprechen müsste, vielleicht weil sie auch verstorben ist oder nicht aufgedröselt. Kriegt man das trotzdem alleine hin?
Da kommt ein weiteres sehr, sehr geiles Tool aus der Systemik ins Spiel, nämlich die Aufstellungen, was wirklich wie Arsch auf Eimer zu meinem Spielen passt,
ja.
was ich ja als Kind schon immer gemacht habe, weil Aufstellen ist Spielen. Und das können wir sehr cool machen. Wir können, so klassisch kennen viele die Familienaufstellungen, wo man dann mit Menschen arbeitet. Ich finde das ja teilweise auch echt voraussetzungsreich und tough. Mhm. Also da passiert wirklich sehr, sehr viel. Da sind dann auch noch die ganzen Menschen im Raum. Ich stelle ganz viel mit Symbolen einfach auf, ne? Auf dem Systembrett oder auch online kann man das wunderbar machen. Und da einfach mal, ist es auch Perspektivwechsel, mal reinzuspüren und ein Symbol für meine Mutter auszuwählen, ein Symbol für dieses eben verstorbene Kind vor mir auszuwählen und für mich. Und was dann passiert, ist, und ich leite das zum Beispiel auch in Rise and Race als DIY an, mhm. ne? Das kann man im therapeutischen Kontext machen, das kann ich gleich noch was dazu sagen, aber man kann einfach auch mal das für sich mal so erspüren. Gibt's ja kein Verbot oder kein Problem, so, ne? Kannst einfach machen, was du willst.
Ja.
Aber das ist oft schon so, was, echt, kann ich das machen? Ja, klar, guck mal, so frei bist du.
Ja.
Du kannst es dir einfach anschauen. Aber das kennen wir nicht, weil beschämte Isolation, ne? Deckel des Schweigens,
ja.
alles schön unter den Teppich. Und das ist auch ein krasser Move, Dinge eben zu externalisieren, zu visualisieren und es einfach mal dahinzustellen und zu sagen, okay, wir tun jetzt mal so, als ob das die Mama wäre, das das andere Kind und das ich. Und dann stellen wir fest, wenn ich dann so nachspüre, ach, wer da wie positioniert, stelle ich vielleicht fest, dass ich ganz weit weg bin und dieses andere Kind ganz nah.
Mhm.
Und dann wird sichtbar, ach, guck mal, ne, das ist so diese Sehnsucht, ne, da fühle ich mich gar nicht so verbunden. Und allein das schon sichtbar zu machen, fängt schon das Herz an zu schmelzen.
Ja.
Ich spreche bei Tränen auch immer so gerne vom Schmelzwasser, weil da löst sich was, da kann was abfließen, was einfach mal da sein darf und nicht unterdrückt und bagatellisiert wird, sondern zu Ende gefühlt werden kann. Gefühle wollen gefühlt werden und dann gehen die auch wieder. Das ist eigentlich geil.
Ja.
So, nur wir durften oft nicht zu Ende fühlen.
Ja.
Deswegen haben wir so ganz viele angefrorene Gefühlsstränge in uns, die dann immer so ein bisschen angetippt werden, ne? Und dann bricht man schnell wieder aus, klar. Und wenn wir uns dem mal zuwenden und das mal abfließen lassen, dann kann das auch gar nicht mehr so aktiviert werden.
Ja, das stimmt. Man scheut sich manchmal auch, da durchzugehen.
Ne? Ja, klar. Deswegen. Voll.
Jetzt will ich aber natürlich nicht den jungen Eltern oder den kurz vor der Geburt stehenden Müttern das Gefühl geben, dass man nur alles falsch machen kann. Man gibt den Kindern was mit und man, das ist auch, das ist so, ne?
Ja.
Man muss sich, glaube ich, Dingen bewusst werden und so weiter und so fort. Du agierst ja quasi auch so ein bisschen als Dolmetscherin zwischen Kind und Eltern und hast auch zwei Bücher geschrieben. Auf die möchte ich gerne noch eingehen.
Ja, eins habe ich, also Stand heute habe ich eins geschrieben und eins noch nicht ganz fertig.
Aber es ist noch in the making, oder nicht?
Ja, ja, es ist in the making. Man kann es schon kaufen, aber es ist noch nicht fertig. Also,
oh Gott, schon gar kein Druck.
Ja, no pressure, aber gut, ihr wisst schon, was ihr macht. Nein, also genau, ja, zwei Bücher, die...
Ja, wie heißen die und... Oder wie heißt das eine?
Nein, nein, wir sprechen über beide Bücher. Also mein erstes Buch heißt Ich fühle was, was du nicht siehst.
Ja.
Ich liebe diesen Titel sehr, weil der, genau, der macht deutlich, dass es manchmal einfach wirklich tricky ist. Ich mag auch das Cover gerne, weil da ist dieses Mädchen drauf, wo man nicht so genau weiß, was ist sie jetzt? Ja, welcher Gefühlszustand ist das? Und wie du sagst, den Eltern nicht das Gefühl zu geben, alles falsch machen zu können und es trotzdem besprechbar zu machen. Einfach ganz, ganz offen zu sagen, ja, wir alle verkacken, ist ganz normal, okay? Machen wir das mal zum Normalzustand, wir verkacken. Lasst uns ganz offen drüber sprechen, lasst uns nur da nicht stehen bleiben.
Ja.
Das ist mir so wichtig, weil es gibt ja schon so diese Bewegung jetzt, dass man eben, ist ja auch bei echten Mamas, ne? Genau das, einfach zu sagen, ja, manchmal greife ich richtig ins Klo.
Ja.
Da läuft es richtig schief. Nur da nicht stehen zu bleiben, sondern das als Anlass zu nehmen. Ach, guck mal, was zeigt sich denn da? Wo habe ich eben vielleicht noch eine alte Wunde, die nicht versorgt ist? Wo fehlt mir vielleicht noch Wissen oder eine Strategie oder Kompetenz? Und da dann eben, das ist ja auch so mein Spruch, den ich immer sage, das Kind beim Wachsen begleiten und dabei über sich hinaus wachsen.
Ja.
Hey, und das macht richtig Spaß. Wenn man einmal so in diesen Flow gekommen ist, von okay, ich stolper, es ist nichts passiert, es ist nicht dramatisch, dass ich einen Fehler gemacht habe, sondern ich kann daraus lernen und vergeilern.
Ja.
Wir vergeilern, das ist irgendwie immer unser Ding. Und eine ganz neue Fehlerkultur, die
das
so viel Entlastung mit sich bringt.
Kinder ja so gut, ne?
Genau,
also,
können
wir können
das.
Es ja von kleinen Kindern,
schon,
die noch nicht so sehr von uns in ein Muster gepresst wurden, so viel abgucken.
Voll.
Wieso... Also wahrscheinlich auch wieder ein cycle-breaking Moment. Wieso passiert das, dass uns so viele Dinge abhanden kommen, die so intuitiv eigentlich in uns angelegt sind? Weil wir dann wieder so geprägt werden und
Ja, weil so vieles einfach keinen Raum bekommen hat, unterdrückt werden musste. Mhm. Und es war ja auch eben, ich glaube, der Krieg, das darf man nicht unterschätzen, jetzt im deutschsprachigen Raum, was das für einen Einfluss genommen hat. Ne? Da ging es halt einfach ganz oft nicht, dass die Kinder halt da schreien oder spielen oder sich ausdrücken. Es war nötig zu funktionieren. Mhm. Und für ganz viele Männer war es zum Beispiel auch nötig zu funktionieren. Mhm. Und das jetzt sozusagen das Update aufzuspielen, hey, wir sind jetzt wann anders. Ja. Du musst es jetzt nicht mehr, du bist nicht mehr Soldat an der Front und musst irgendwie tapfer hier alles durchstehen, sondern du bist im Büro.
Ja.
Ja. Aber das, ne, so, wir verhalten uns manchmal so, als wären wir Soldaten an der Front, mhm. weil es uns eben in den Knochen steckt, über den einen oder über den anderen Weg. Und das sind wirklich Updates, wo wir realisieren dürfen, ah, okay, wo bin ich eigentlich? Was ist hier der Anspruch? Und wie möchte ich es machen?
Möchtest du das zweite Buch auch erwähnen? Oder?
Ja, genau. Das ist das erste. Und das zweite Buch, das heißt Kindheit ohne Gepäck.
Ja.
Wir haben lange über den Titel gestritten.
Ach ja?
Ja, total.
Ah, interessant. Okay, weil ich finde das nämlich super.
Ja?
Ich arbeite. Ich habe auch ganz oft dieses Sinnbild Gepäck.
Ja. Ja.
Vorm inneren Auge. Deswegen, mich spricht das total an.
Ja, das Ding war, also wir haben nicht über das Gepäck gestritten, so. Sondern über ohne. Eine andere Variante war Kindheit im Gepäck.
Jetzt muss ich noch kurz nachdenken.
Genau, so kurz Kindheit im Gepäck oder Kindheit ohne Gepäck. Und wir haben uns dafür entschieden, Kindheit ohne Gepäck, weil das ein Wunsch ist von ganz, ganz vielen Eltern. Und es macht Sinn. Und ich habe dann relativ schnell auch die Illusion zerstört, dass das funktioniert. Weil wie du sagst, wir geben unseren Kindern was mit. Das ist auch in Ordnung, weil ich sag mal so, eine Reise ohne Gepäck anzutreten, ist auch nicht schlau.
Ja, schönes Bild, ja.
Ja. Also die Frage ist halt, was ist in diesem Gepäck? Deswegen war ich manchmal so, ach, ohne Gepäck ist auch schade, aber genau, ne, so einfach der Wunsch erstmal so, oh ja, kein Gepäck weitergeben, das wäre wünschenswert. Und dann aber eigentlich auch wieder ein schöner Twist, guck mal, du darfst wohl Gepäck weitergeben. Und gerade in Situationen, in denen es schiefgelaufen ist, hast du das Potenzial, hast du die Möglichkeit, deinem Kind super Gepäck mitzugeben.
Ja,
schau mal. Ich mache auch manchmal Fehler, das ist gar nicht schlimm. Ich kann mich entschuldigen, ich kann Wiedergutmachung leisten. Und vor allem, was ich jetzt so für die Generation X, Y und Z sehen würde, ist, was wir echt drehen können, ist diese Einsicht.
Mhm.
Also ich meine, unsere Eltern, also die Eltern von diesen drei Generationen sind ja oft, also es ist ungefähr, ich sag mal so 80er, 90er, Nuller Jahre, diese Generationen. Unsere Eltern, die waren oft so stur. Ne, die haben gesagt, wir haben doch unser Bestes für euch getan, wir haben so viel für euch geleistet und das will denen ja auch keiner absprechen, nur manchmal war das nicht ganz stimmig für uns. Ja, es hat manchmal nicht, es gibt dann diese überbehütenden Eltern oder auch die vernachlässigen Eltern und das dürfen wir schon anerkennen und genau, das ist auch eben so ein Teil dieser Heilungsreise gewesen, die geben ihr Bestes und manchmal war das trotzdem nicht gut genug oder einfach nicht passend. Und ich glaube, das ist was wir jetzt lernen können. Wir geben unser Bestes, genau, und manchmal liegen wir daneben. Und unsere Kinder können das in 10, 20 Jahren zu uns sagen, dann können wir sagen, es tut mir voll leid.
Ja.
Mit dem Wissen von heute würde ich es natürlich anders machen. Und ich glaube, das ist echt
schon
super viel wert.
Ja, super
einfach diese bockige Sturheit.
Ja. Ja, genau.
Aber gut, hat auch einen Grund. Ne? Das war vielleicht auch für die nochmal anders anstrengend und fordernd, das zu leisten, was sie eben geleistet haben.
Ja. Oh, Carina, ich nehme ganz viel mit aus diesem Gespräch.
Das freut mich.
Wenn man dich vorher noch nicht gekannt haben sollte und sich ein bisschen auf deiner Reise mitbegeben möchte, wo findet man dich am besten?
Ja, Instagram ist mein Hauptkanal, genau, Welt von unten mit Unterstrichen dazwischen, Welt unterstrich von unterstrich unten. Da findet man mich, genau, ich habe eine Website, weltvonunten.de, da findet man eben auch die verschiedenen Angebote. Ich selber begleite gar nicht mehr so viel im 1:1, weil wir einfach so wahnsinnig gewachsen sind. Und das war zum Beispiel auch so ein wichtiger Schritt für mich. Nicht ich bin die Magie. Ja, also ich bin schon ein magischer Mensch, das ist mir bewusst und ich habe eben, aber das ist nicht unique, also das ist reproduzierbar. Die Haltung des milden Herzens, die kann man lernen und die Strategien und Methoden kann man lernen und deswegen habe ich mich eben entschieden, die Ausbildung zu machen und es weiterzugeben, damit einfach noch mehr Menschen eine unterstützende Person an ihrer Seite haben. Und die machen das auf ihre Art und Weise ganz wundervoll und begleiten da eben die Menschen. Ich mache noch genau, ein bisschen Rise and Raise, das ist so mein Signature-Programm. Ich sag mal so die Basisausbildung quasi, wenn man sich mit den eigenen Anteilen beschäftigen möchte. Auch nochmal so ein bisschen, was ist Goldstandard in der Begleitung von Kindern? Also worauf sollte es hinauslaufen? Woran sollten wir uns orientieren? Im Wissen, dass wir es nicht immer perfekt schaffen. Dann gibt es nochmal eine Intensivgruppe Mildes Herz, Wildes Herz, wo wir wirklich ganz tief eintauchen. Und den Klopfkurs für die, die da die Methode kennenlernen wollen und auch wirklich so den Fokus auf die transgenerationalen Verstrickungen
bauen lenken wollen. Bauen diese einzelnen Pakete aufeinander auf oder kann man auch nur eins wählen oder erst das dritte und dann das andere wählen?
Genau, also Rise and Raise ist so ein guter Einstieg. Ja. Mildes Herz, Wildes Herz ist dann Aufbau.
Okay.
Und für die Ausbildung ist Voraussetzung Rise and Raise und der Klopfkurs.
Ja, okay.
Genau, es ist so ein bisschen eine Reise, die man machen kann, die eben jetzt auch schon, also boah, das ist auch krass, habe ich letztens nachgeschaut, 7600 Menschen durften wir schon bei Welt von unten begleiten. Ja, voll krass. Also
richtig gut.
Wenn ich daran zurückdenke, dass ich eben da angefangen habe, Postkarten zu drucken und die selber gepackt habe.
Auch eine schöne Reise, das ist auch immer eine Erzählung wert.
Ja.
Das Thema liebe ich auch sehr.
Ja.
Muss man dafür in München sein? Nein,
kann Nein, man genau. Wir arbeiten digital. Ich habe eine Praxis in Pullach, wo genau auch manche Welt von unten Familienbegleitungen vor Ort arbeiten können. Und wir wollen schon auch nochmal, Stichwort Welt von unten Haus, irgendwann diese Begegnungsorte schaffen, aber Step by Step.
Okay, sag uns Bescheid, wenn es soweit ist.
Ja, super gerne.
Und vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns warst.
Ja, vielen Dank für die Einladung und dass ich hier sein durfte.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch diese Unterhaltung gefallen hat, abonniert unbedingt den Podcast, um stets auf dem Laufenden zu bleiben. Schreibt uns eure Gedanken in die Kommentare, hinterlasst Sternchen und folgt uns unbedingt auf Instagram unter echtemamas.ehrlichgesagt. Euer Like und eure Empfehlungen helfen uns, die Message weiter zu verbreiten und den Podcast größer zu machen. Freut euch auf die nächste Folge. Bis nächsten Mittwoch. Eure Nora.